Diese Folge wird dir präsentiert von kreditangebot.at. Kredite, Darlehen und Immobilienfinanzierung, das ist so eine Sache. Am Anfang oft gar nicht so einfach und auf jeden Fall ist Eigenkapital das geringste Gut. Deswegen brauchen wir schon allein Finanzierungen und weil wir ja natürlich den Hebel größtmöglich ausnutzen wollen und schon allein deswegen finanzieren, dass wir auf eine höchstmögliche Eigenkapitalrendite kommen. Ja, Finanzierungsvermittler und Finanzierungsmakler sind hier ein super Weg, den auch ich selbst nutze mit Kreditangebot.at, um zu vergleichen. Der Service ist für dich als Kunde vollkommen kostenlos. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte gern mein aktuelles Angebot mal vergleichen, ein Vergleichsangebot einholen oder ich stehe überhaupt vor meiner ersten Immobilienfinanzierung und möchte mal mit einem Profi sprechen, dann geh jetzt auf www.derimmomentor.com/supplierhub. Dort findest du kreditangebot.at und hast den direkten Draht zu meinem persönlichen Betreuer.
Herzlich willkommen zum Der Immomentor Podcast. Mein Name ist Tom Urbanek und ich zeige dir, wie du deine Altersvorsorge erfolgreich mit Immobilien gestaltest und nebenbei Vermögen aufbaust. Ich hole self-made Immobilieninvestorinnen für dich vors Mikrofon, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, wie sie selbst klein begonnen haben und warum Immobilien auch mit wenig Startkapital ein großartiger Weg sind, um Vermögen aufzubauen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Immomentor Podcast. Heute bei mir zu Gast der OG Austrian Immo Podcaster, der liebe Immo Paul.
Servus Tom, danke für die Einladung. Bin extra dafür nach Dubai gereist, wie man sehen kann. Ein Wahnsinn. Ich wusste, dass das aufgenommen wird. Per Video hätte ich mich hübscher gemacht, aber ich glaube, es reicht.
Ja, wir haben ja gerade unsere IIC Winter Edition in Dubai hinter uns.
Sensationelles Event.
War ein sehr, sehr cooles Event. Vielleicht verlieren wir dann noch ein paar Worte zu Dubai auch und zum Markt hier. Ich glaube, wir haben beide sehr viel gelernt die letzten Tage. Magst du uns eingangs erzählen, Paul, über deinen Werdegang, über deine Immo-Reise? Wie hast du begonnen? Wann hast du begonnen? Was hat sich entwickelt in diesen Jahren? Und vielleicht so ein bisschen, was waren deine größten Learnings oder auch die größten Stolpersteine?
Gerne, gerne Tom. Ich habe mich vom Immobilienamateur hin zum Immobilieninvestor bis zum Immobilienunternehmer sozusagen entwickelt. Mhm. Die ganze Reise hat 2012 begonnen, weil da habe ich meine allererste Immobilie gekauft. Das war mal prinzipiell gedacht zum Eigennutz, long story short. Es war am Tagesende mein erster Fix and Flip. Ich habe die Wohnung mühevollst hergerichtet, 100 Millionen Fehler gemacht, damals mit einem Bauspardarlehen finanziert, habe aber schon einige Dinge auch richtig gemacht, nämlich ich habe schon erstmalig beim ersten Projekt mit Co-Investoren zusammengearbeitet. Mhm. Das waren Mama und Papa. Ja, meine okay. Eltern haben mir damals 10.000 Euro geborgt. Ich hatte zum Glück auch sehr viel Eigenkapital, da Anführungszeichen, was ist viel, dass ich mir mühevoll abgespart habe. Das ist auch eines der wesentlichen ersten Learnings. Ich habe immer damals schon während des Studiums mir 500 Euro pro Monat weggelegt. Mhm. Ich habe mein Studium mehr oder weniger, wenn man so möchte, mit Fußballspielen finanzieren können. War gar nicht so schlecht, aber oft verletzt. Das war mein Problem. Aber das war schon ein wesentlicher Faktor, dass ich da sehr, sehr sparsam war und das war quasi auch der erste Hebel, wenn man so will, der erste Eigenkapitalhebel. Den Rest habe ich klarerweise finanziert, wie bereits erwähnt, über ein Bauspardarlehen. Und habe die Wohnung so hergerichtet, dass ich sie selber bewohnen hätte sollen. Am Ende des Tages hat alles sehr, sehr lange gedauert. Meine damalige Freundin hat unter anderem auch die Nerven weggeschmissen, wie ich selber auch mehrmalig bei diesem Projekt.
Und ich während der Sanierung?
Während der Sanierung, ja. Also wirklich alles falsch gemacht.
Wie lange hat die erste Sanierung gedauert?
Ja, gefühlt eine Ewigkeit und es waren dann so 3-4 Monate. Also es ging eh, aber ich war tatsächlich jeden Tag ich war damals angestellt noch, vor der Arbeit auf der Baustelle, dann von der Arbeit zum Fußballtraining und nach dem Fußballtraining nochmal auf die Baustelle und natürlich die Wochenenden durch. Und ja, das war so die erste harte Schule, weil es klingt ja alles immer so romantisch, fix und flip, günstig einkaufen, schnell sanieren, teuer verkaufen, alle haben sich lieb, bussi bussi. Die Realität sieht leider Gottes sehr, sehr oft anders aus. Mhm. Aber da habe ich so wie der Michael Jordan, entweder ich gewinne oder ich lerne. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und mein erstes Learning war, ich mache das nie wieder. Also Fix and Flip, so ein Wahnsinn, nie wieder mache ich das. Obwohl ich damals wirklich einen schönen Gewinn gemacht habe. Ich hatte dann quasi mein Eigenkapital zurück plus den Gewinn und habe dann meine damalige Freundin und Partnerin dazu überredet, dass wir uns gemeinsam eine Immobilie kaufen, mhm, mit der Intention, über die Mieteinnahmen zweimal im Jahr auf Urlaub fahren zu können.
Okay.
Ja, weil ich habe so wie viele andere auch, ich wollte immer schnell reich werden und habe die Pennystock-Raketen mir rausgesucht und so schnell die raufgegangen sind, desto schneller sind die auch wieder runtergegangen. Also am Tagesende habe ich mit Aktien, ich habe auch ein bisschen Aktien und wir haben ja auch ein bisschen Krypto, haben eigentlich immer nur Geld verdient, wenn wir es lang liegen haben lassen. Ja? Ja. Und das ist ja auch eines der weiteren Geheimnisse von Immobilien. Die Zeit heilt alle Cashflow-Wunden. Ja? Und über die Wertsteigerung und über die Tilgung baut man langfristig eben vor allem in guten Lagen und mit qualitativem Immobilienvermögen auf. Das ist eigentlich der Vermögensschlüssel. Mhm. Und die Idee war halt wirklich, weil damals, wie ich begonnen habe, wenn man überlegt, jetzt haben wir 2024, 2012, 2013, da hat es zwar, glaube ich, YouTube schon gegeben, oder hat es sicher schon gegeben, aber da haben sich alle Katzen- und Hunde-Videos angeschaut und da hat es null Immobilien-Content oder Podcast hat es schon gar nicht gegeben.
Ja.
Und ich habe mich damals erkundigt auf der Seite des Finanzministeriums, okay, welche Werbungskosten, wie schaut das mit den Zinsen aus? Und ich hab ja BWL studiert, aber wie der Leverage-Effekt funktioniert, das habe ich nicht kapiert damals.
Hat mir auf der Uni auch keiner erklärt.
Na, also ich habe es auf der Uni gelernt, für die Prüfung auswendig, aber wie das bei Immobilien seine Magie entfalten kann, ja, das ist mir erst viel später bewusst geworden. Was bedeutet das?
Also, das sieht man ja meistens auch erst oder wie du gesagt hast, checkt es erst so wirklich, wenn man auch einmal ein paar Jahre drin ist.
Absolut.
Also ja, das war bei mir persönlich nach ein paar Jahren so wirklich der Aha-Effekt. Mhm. Okay, Tilgung, Mieten steigen etc., Wert wird mehr, dann macht das Ganze richtig
Spaß. Ja, und der Leverage-Effekt ist einfach, dass du mit wenig Eigenkapital große Vermögenswerte ankaufen kannst und das geht halt bei keiner anderen Asset-Klasse in der Form, in der Größe zu diesen günstigen Zinskonditionen. Mhm. Und Tom wird zwar kommen aus einer Zeit, das muss man auch sagen, für die jungen Hörer gar nicht mehr vorstellbar, aber ich habe jahrelang teilweise variabel finanziert, gut, jetzt im Nachhinein eigentlich einer meiner größten Fehler, aber 0,5% Zinsen vor mich hergetragen. Mhm. Ja, oder zum Beispiel meine erste Immobilie in Deutschland mit 0,9% effektiv auf 10 Jahre fix mit null Eigenkapital. Solche Geschichten waren in der Vergangenheit möglich. Das ist natürlich heutzutage wieder ein anderes Spiel. Mhm. Damals, zur zweiten Immobilie zurückzukehren, habe ich meine Partnerin überredet, dass wir uns eine Wohnung im zweiten Bezirk kaufen. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung vom Leverage-Effekt. Das bedeutet, wir haben uns die Wohnung zu 100% mit Eigenkapital gekauft. Mhm. Ja? Schön ausgerechnet mit den Mieteinnahmen, dann können wir die AFA abziehen, sonstige Werbungskosten etc. können wir super zweimal im Jahr auf Urlaub fahren. Das war die Idee. Das hat super funktioniert. Jetzt werden manche sagen, oh Gott, der Paul ist ja verrückt. Wieso der hätte sich ja dort 5 Wohnungen kaufen können, wenn er das kreditfinanziert hätte. Stimmt. Im Nachhinein ist man erstens immer gescheiter. Aber ich bin gar nicht so traurig. Dieses Objekt hat erstens eine enorme Wertentwicklung erfahren. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das war eine Bauträgerwohnung. Ja. Das sagen ja auch viele, pfui Teufel, Bauträgerwohnung. Da habe ich ja gehört, ich darf nur gebrauchte, kleine, schiere Wohnungen kaufen, weil alles andere ist finanzieller Selbstmord. Naja, die Wohnung haben wir damals unter 200.000 gekauft. Aktuell ist sie ca. 400 wert. Eine ähnliche Wohnung wurde um 380 letztes Jahr verkauft. Mhm. Ich habe null Probleme mit der Wohnung bis dato gehabt. Sehr, sehr gute Vermietung, sehr gute Bausubstanz, sehr gute Lage.
Ich wollte gerade sagen, die Lage ist wahrscheinlich dementsprechend gut.
Auch sehr gut, aber zweiter Bezirk. Und zurückzukommen auf das Thema, ja, kein Leverage in dem Fall. Dieses Objekt, ja, und ich habe mittlerweile auch in meinem Portfolio einige abbezahlte Immobilien. Ich sage immer, das ist wie meine Dame beim Schach oder sind wie meine Damenfiguren beim Schach, für alle, die sich mit Schach auskennen. Ich kann diese Objekte in alle Richtungen verschieben, einsetzen, nachbeleihen als Sicherheiten, vorhalten und so weiter. Und das hat mir bei der Bank eigentlich einen großen, großen Spielraum ermöglicht, Flexibilität und sehr gute Bonität. Mhm. Und deswegen am Tagesende glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig auch ist, um langfristig zu wachsen, auch gewisse Sicherheiten mitzubringen. Mhm. Ja? Beziehungsweise in dem Fall sich zur Arbeit.
Mhm. Also ich finde das auch gar nicht jetzt als Nachteil, eine abbezahlte Wohnung zu haben, ganz und gar nicht. Ja. Ich meine, natürlich ist das Einfachste, man erbt sie oder sonst was. Ja. Aber gerade die diesen Fall erleben, dass sie das Erben wissen, oft dann erst recht nicht, was sie damit anfangen sollen. Und in dem Fall, was ganz wichtig ist, was du jetzt eben neben, so beiläufig gesagt hast, nachbeleihen, als Sicherheit nehmen dann die Wohnung, das ist natürlich auch wiederum ein großer Hebel, ja? Um Absolut. Nicht quasi mit neuem frischen Geld, mit neuem hart earned versteuerten Cash reingehen zu müssen, wenn ich die nächste Wohnung kaufe, kann ich natürlich auch, wenn ich etwas abbezahlt habe, muss ja auch nicht ganz abbezahlt sein mitunter, aber halt ordentlich abbezahlt schon, dann kann ich das auch als Sicherheit für den nächsten Kauf hernehmen.
Absolut. Loan-to-Value ist eine wesentliche Kennzahl, also zu Deutsch der Verschuldungsgrad. Und da bin ich halt, ich habe ja aktuell, ich glaube, du hast noch mehr als ich, aktuell 7 Unternehmen im Immobilienbereich. Und da schaue ich halt wirklich sehr, sehr stark drauf, dass ich einen wirklich schönen Loan-to-Value, sicheren Loan-to-Value habe. Ich habe teilweise im Privatbereich unter 40%, auch in gewissen Gesellschaften.
Wahnsinn.
Das ist schon sehr gesund. Und wie gesagt, das beschränkt mich nicht, weil viele glauben, das beschränkt einen. Nein, es ergibt mir viel, viel größere Möglichkeiten verschiedenster Natur. Wir sitzen gerade in Dubai. Als Beispiel, was kann ich jetzt machen? Ich könnte theoretisch eine bereits abbezahlte Immobilie beleihen. Ja, einen Kontokorrentrahmen drüber stülpen und könnte hier quasi Immobilien kaufen. Ja. Ich könnte so mein Portfolio diversifizieren.
In Dubai nicht so einfach, wie wir gelernt haben.
Ganz einfach und sehr teuer. Ne?
Ja.
Und deswegen ist das eine Möglichkeit, die ich, über die wir auch in den letzten Tagen jetzt gesprochen haben, weil Dubai ist sicher ein sehr, sehr interessanter Markt. Naja, nach der zweiten Immobilie habe ich mir gedacht, das funktioniert gut. Ich nehme ein bisschen Fahrt auf und habe mich dann immer tiefer mit der Materie beschäftigt. Habe amerikanische Literatur dazu gelesen, habe mit verschiedensten Protagonisten auch gesprochen, ja, und bin dann halt immer mehr ins Risiko gegangen. Sprich, habe wirklich diesen sogenannten Fremdkapitalhebel für mich entdeckt und habe dann sukzessive zugekauft. Und wie gesagt, das war der zweite wesentliche Punkt. Punkt 1, Saving Rate. Punkt 2, Co-Investor, Partner. Ich habe das gestartet, das von Anfang an eigentlich mit meiner damaligen Partnerin. Habe das dann natürlich mit weiteren Partnern, ich habe jetzt auch bei einer letzten Präsentation, habe ich mir das einmal genau angeschaut, 7 Unternehmen mit 9 verschiedenen Partnern oder Partnerinnen. Ja. Du bist ja einer davon. Wir haben ja auch einiges auf die Beine gestellt, unter anderem den IEC, haben einige Immobilien auch gemeinsam. Und das ist der größte Hebel. Der dritte große Hebel war dann, der auch dazugekommen ist, war der Immobilienhandel. Ja, Fix and Flip oder den Wisch und Weg, wie ich ihn liebe, das, hege das und pflege. Ja, also einfach wirklich unter Marktwert einkaufen, Baustein 1, Baustein 2, gezielt kaufen, Nebenkosten reduzieren und Baustein 3, das allerwichtigste, geistige Brandstiftung im Verkauf, in der Vermarktung. Und ich sage immer, das klingt zwar jetzt überheblich immer, aber das war tatsächlich das Modell in der Vergangenheit, das in der Hochphase sehr gut funktioniert hat. Eben über externe Sicherheiten, sprich Kontokorrentrahmen, mit 0 Euro Eigenkapital, 0 Schraubenzieher Kapital erzeugen. Es ist momentan auch noch möglich, aber in der momentanen Marktphase sehr, sehr schwierig. Das war in den letzten, das war, sagen wir mal, 2016, 17, 18, 19, 20, 21,
ja, also bis war das sehr gut möglich. 21, 22 war es sehr gut möglich. Ja.
Sehr gut möglich. Und das war der nächste große Hebel, der wirklich Schwung in mein Portfolio gebracht hat.
Weil natürlich dann auch mehr Eigenkapital wieder da ist, um weitere Dinge zu kaufen, um größere Dinge zu kaufen, um vielleicht auch mal ein Haus anzukaufen etc.
Genau. Also ich nenne das ja Zickzack-Strategie. Die Zickzack-Strategie habe ich ziemlich konstant verfolgt. Was bedeutet das? immer, wenn ich einen Fix and Flip oder einen Wisch und Weg, ich mag ja viel lieber Wisch und Weg bei Fix and Flip, als mit so vielen Themen und Problematiken verbunden, die Leute gekonnt, ich sage bewusst gekonnt, ausblenden. Mhm. Ich spreche da jetzt gar nicht von Gewährleistung und Haftung, ich soll es nur erwähnt haben. und das aus einem generierten Deal, das generierte Eigenkapital daraus, habe ich dann wieder in ein, zwei Wohnungen mehr oder weniger als Eigenkapitalanteil oder Eigenmittelanteil, wenn man so möchte, eingesetzt. Weil auch diese oft propagierte 110% Finanzierung ist zwar möglich, ist aber eher ein Mythos, genauso wie das passive Einkommen. Immobilien sind alles andere als passives Einkommen. Ich sage immer, Real Estate works if you work.
Mhm. Ja. Das ist vollkommen richtig.
Ja, und dann bin ich 2017, habe ich dann mein Angestellten-Dasein mehr oder weniger an den Nagel gehängt, habe gekündigt mit 31.12.2017, war dann noch 3 Monate, hatte ich Kündigungsfrist und habe nebenbei im Jahr 2017 schon die Konzessionsprüfung zum Immobilientreuhänder gemacht. Mhm. Ich habe Anfang 2017 meine erste Immobilien GmbH gegründet. Am Anfang habe ich ja privat investiert über Eigentümerpartnerschaften, also GSBRs investiert. Mhm. Und dann habe ich meine erste Immobilien GmbH, unter Anführungsstrichen Vermögensverwaltung. Ich glaube, es war der März oder April 2017, müsste ich jetzt nachschauen, gegründet. Damals hat mir jeder abgeraten. Sagt, für die paar Wohnungen eine GmbH, das ist ja Gründungskosten, laufende Kosten. Wenn du das verkaufst als Körperschaftssteuer, wenn du das Geld ausschüttest, nochmal 27,5%.
Hat noch keiner den Thesaurierungseffekt verstanden.
Kapitalertragssteuer. Ja, ich meine, man muss ja fairerweise sagen, wenn man sich, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wohnungen zur Altersvorsorge kauft, dann macht eine GmbH keinen Sinn.
Ja. Also das sage auch ich immer, dass gerade wenn man beginnt, wenn man die erste Wohnung kauft, empfehle ich auch immer, die privat zu kaufen, weil vielleicht kommt man irgendwann drauf, soll es ja auch so Leute geben. Dass die Immobilien gar nichts für einen sind und das vielleicht doch nicht so, man das doch nicht so cool findet, doch keine Leidenschaft ist etc. Ja, weil ich bin immer der Meinung, man braucht schon eine gewisse Leidenschaft auch für das Thema Immobilien.
Und bei Leidenschaft ist die Betonung auf Leiden.
Auf Leiden, hin und wieder, ja. Wie du vor allem von deinen Airbnbs weißt.
Ja, ja, sehr gut. Kommen wir zu dem Thema auch noch.
aber das ist vollkommen richtig. Also das macht schon Sinn, die ersten 1, 2, 3 Wohnungen privat zu kaufen. Und wenn man dann wirklich sieht, so wie es ja bei dir auch war, hey, ich mag das systematisieren, ich mag da wirklich langfristig weitergehen, dann macht die GmbH definitiv Sinn.
Also es macht aus mehreren Aspekten Sinn, weil wir haben in Österreich die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn man mehrere Steuersubjekte hat, kann man auch abhängig vom Sanierungsrückstau der Immobilie, vom Vermietungsgrad und. Da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren. Mhm. Da kann man überlegen, okay, wo positioniert man, in welches Steuersubjekt kauft man die Immobilien rein. Mhm. Ich kann mir ja mit Eigentümerpartnerschaften, wenn wir zwar jetzt zum Beispiel eine machen würden, eine reine Eigentümerpartnerschaft, brauche ich mir ja zusätzlich wieder ein neues Steuersubjekt mit einer neuen Steuernummer und bin unter die 35.000 Euro Kleinunternehmer.
Vermietung.
Und das sind schon interessante, auch in Österreich mögliche Ersparnis würde ich es nicht sagen, sondern Steuerstrategiemodelle.
So Steuerstrategien.
Genau, die man sich bauen kann. Aber wie du richtig sagst, das Wichtigste ist, die meisten, und das ist halt schon so, und es ist wichtig, sich mit Immobilien zu beschäftigen, weil es einfach die beste Assetklasse der Welt ist. Es ist die beste Assetklasse, das ist unbestritten. Ich kann 100 Coca-Cola am Tag trinken. Oder 100 Bier, habe ich schon probiert. Aber die Heineken-Aktie oder die Coca-Cola-Aktie oder was, Bauunion oder was auch immer, wird nicht einmal einen Muxer machen. Aber wenn ich 100 Stunden Arbeit in eine Immobilie stecke, dann kann ich die wesentlich verändern. Wesentlich.
Ja? Du hast halt bei Immobilien wirklich auch, neben dem großen Hebel Fremdkapital, hast du auch einen sehr großen Hebel, dass du selbst gestalten kannst.
So ist es. Und das, was man auch nie vergessen darf, und das hat man auch in der Corona-Pandemie sehr stark gemerkt, wenn ich jetzt in die Luxus-Louis Vuitton-Aktie und solche Geschichten, ne? Wer braucht eine Louis Vuitton-Tasche? Kein Mensch. Vielleicht ein paar Frauen, sage ich unbedingt. Aber brauchen tut sie keiner. Aber wer braucht Wohnraum? Jeder, egal, auch im Rahmen der digitalisierten Welt und KI und was auch immer. Ja? was da alle herbei beschwören und was auch kommen wird, ist ja gar keine Frage. Mhm. Jeder Mensch, der halbwegs klug durchs Leben geht, weiß, was links und rechts und zukünftig passiert. Mhm. Aber jeder braucht ein Bett, ein WC, eine Dusche. Und das Wohnen wird sich zwar verändern, meiner Meinung nach wird es kurzfristiger, wechselartiger und so weiter werden, aber die Leute werden in 50, 60 Jahren auch noch wohnen.
Ja? Auch noch wohnen, ja.
Und wahrscheinlich eher zur Miete, das ist meine Prognose. Mhm. Weil man sieht es ja auch jetzt, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 42 Jahre alt, wie ich ins Führerscheinalter gekommen bin. Damals war noch das erste Auto, das war Prestige. Ja, das war Prestige, jeder wollte ein Auto haben. Mhm. Heutzutage die jungen Leute, für die Auto ist kein Prestigeobjekt mehr. Mhm. Für die sind Reisen, Erfahrungen, Erlebnisse, Crypto-Wallet, was auch immer, das sind Dinge.
Viel wichtiger als das erste Auto. Ja. Oder auch eben die erste Wohnung zu besitzen.
Ja, ja, und deswegen sage ich, auch wenn jetzt viele sagen, oh Gott, früher war alles einfacher und früher die Zinsen und da, stimmt nicht. Jede Phase ist spannend und der kluge Investor kann in jeder Phase Geld verdienen mit Immobilien. Und gerade jetzt, wo die Preise bröckeln und wo kaum noch Konkurrenz am Markt ist, wo keiner kauft, keiner oder die wenigsten finanziert werden, die ganzen Möchtegern-Investoren aufgehört haben, Immobilien zu kaufen, ist eine ganz, ganz spannende Phase. Also ich habe allein heuer schon jetzt 5 Wohnungen zugekauft. Mhm. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns in der Dekade des Bestandes befinden. Ja. Mhm. Die Bestand haben, ja, wir sehen es ja eh, die Mieten explodieren. Das feiern zwar alle, da warne ich davor, also ich feiere das nicht, dass die Mieten massiv explodieren. Mhm. Ich warne davor, weil je höher die Mieten steigen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit von staatlichen Eingriffen. Mhm. Und da habe ich großen Respekt vor. Für mich ist die Politik, die vor allem aus einer gewissen Richtung kommt, die größte Gefahr für jeden nicht nur Immobilien, sondern für jeden Unternehmer. Mhm. Ja, das ist halt ein Thema. Mhm.
Dir gefällt diese Episode und du möchtest den der Immomentor Podcast ganz kostenlos unterstützen, dann nutze jetzt die Chance, folge uns auf YouTube und auf Spotify, hinterlasse uns ein 5-Sterne-Review auf Spotify, hinterlasse uns Kommentare, einen Like und ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Co-Investoren, mit deinen Freunden, die auch Immobilien interessiert sind.
Genau, 17 waren wir, 18 habe ich dann den Immobilienstammtisch gegründet. Mhm. Über den haben wir uns ja kennengelernt.
Ne? Den haben wir uns dann 2019 kennengelernt, genau.
Genau, das war Liebe auf den ersten, wie sagt man?
Das erste Bier.
Das erste Bier, ja. Das erste Seidel. Hoppla. So bin ich da bei einem Mikro ankommen.
Alles gut.
Na, und Immobilienstammtisch habe ich halt sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe damals noch, muss man sich vorstellen, das glaubt man ja heutzutage nicht. Das ist gar nicht so lange her, aber es war damals so. Habe ich in ein Forum hineingeschrieben und habe die Idee gehabt, dass damals hat es auch nichts gegeben. Jetzt gibt es, glaube ich, 7 Stammtische mittlerweile. Mhm. Mein Stammtisch ist halt noch immer im Wirtshaus, wo es halt wirklich in biergeschwenkter Stimmung, erste Halbzeit, Fachvorträge, zweite Halbzeit, wirklich Netzwerken. Und das hat sich extrem entwickelt und dem Stammtisch habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, weil ich hatte nie geplant, so ein bisschen in diese Coaching- und Mentoring-Schiene hineinzugehen. Mhm. Aber die Leute sind halt zu mir hergekommen und gesagt, Paul, wie machst du das? Wie bewertest du das? Wie schaut deine Due Diligence aus? Wie akquirierst du? Wie kaufst du ein? Und da habe ich dann begonnen einmal mit Seminaren und dann Einzelcoaching und ich kürze das jetzt ab. Ich bin dann über Umwege zu Immocation dann auch gekommen. Im Immocation auch unglaublich tolle Erfahrung. Man dachte, ich mache das mal 2 Jahre, schaue, wie sich das entwickelt. Mittlerweile sind es 5.
Mhm. Ja. Wahnsinn.
Und über den Stammtisch in zweiter Linie eben dich kennengelernt, den Daniel Richter kennengelernt.
Mit dem daraus, wir den IEC gemeinsam
genau,
machen.
Daraus ist der Immobilien-Investment-Club entstanden, das größte Immobiliennetzwerk Österreichs, wo nicht irgendwelche, ja, weiß ich nicht, wie soll man es jetzt nennen, herumrennen, sondern
wo du weder Möchtegerns hast, noch hast du die Corporates oder sonst was drin, sondern wirklich? Standarde Immobilieninvestoren in ganz Österreich wie du und ich.
Genau, und Leute, da schauen wir bewusst drauf. Ich glaube, wir haben über 250 Bewerbungen in den letzten 3 Jahren gehabt und wir haben keine 50 Leute aufgenommen. Ja. Wenn wir bewusst darauf schauen, es gibt gewisse Eintrittsbarrieren, also man muss schon einen Bestand haben, mindestens 10 Objekte im Bestand und, und. Aber wir wollten ein Netzwerk schaffen von richtigen Immobilienunternehmern, die sich gegenseitig befruchten, die Gemeinschaftsgeschäfte machen, die sich voranbringen. Und wir machen ja auch so wunderbare
Reisen wie jetzt nach Dubai. Ja.
Nach Dubai, im Sommer waren wir auf Mallorca. Mhm. Was haben wir geplant im Sommer? Felden am Wörthersee.
Aber das ist ja genauso wie beim Stammtisch, auch natürlich beim IEC, wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Level, ja, wenn ich dann denke, was da schon auch unter den Clubmitgliedern für Partnerschaften und Unternehmen schon wieder entstanden sind, ist ein Wahnsinn, ja, was Netzwerk auch bewirken kann. Ja.
Absolut, und das ist der vierte Punkt, Netzwerk. Also Netzwerk, ich meine, das ummantelt ja de facto alles. Mhm. Auch diese ganzen Festivals, Kongresse, wie sagt man, diese ganzen Ausbildungsprogramme, mhm, die sind alle super vom Inhalt her. Mhm. Egal wer sie, die sind alle, haben alle ihre Berechtigung. Aber das Wichtigste dabei ist einfach das Netzwerk, die Menschen, die man dort kennenlernt, die einen inspirieren. Mhm. Wo ich mir denke, wie ich dich kennengelernt habe, wie du deine Businesses strukturierst, organisierst. Und ich sag, die, die wirklich unternehmerisch tätig sind, die schauen sich, weißt du, das ist so ein bisschen, ich sage immer, das ist der amerikanische Approach. Man kann über die Amerikaner denken, was man möchte. Aber in Österreich und Deutschland herrscht diese Neid- und Giergesellschaft. Ja? Dass ich immer, ja, der Urbanek, der hat nur Glück gehabt, das ist ein Gauner oder beides zusammen und so. Weißt? Aber in Amerika, da sagt er, hey, Urbanek, geil, wie hast du das gemacht? Wie hast du das umgesetzt? Wie hast du dir dabei gedacht? Mhm. Bitte zeig mir das, ich möchte das auch machen. Und genau das ist mein Aufruf quasi da in diese Hörer, Spotify, Apple und was auch immer Welt und Rinnen natürlich, Hörer und Hörerinnen. dieser unternehmerische Approach, das ist ganz, ganz wichtig, weil so wird man erfolgreich. Mhm. Umgebt euch mit Leuten, ich will jetzt nicht diese abgedroschenen, umgibt dich mit den 5 Personen, bla bla bla, kennt eh ja jeder. Aber das ist das Wichtige. Seid aufmerksam, lernt von eurem Gegenüber und seid niemandem was neidig, weil miteinander ist man viel, viel stärker, mhm, als wenn man gegeneinander arbeitet.
Stimmt, ja.
Und ich sage es auch immer, wenn die Leute sich aufregen, der hat mir die Immobilie und die. Es gibt so viele Immobilien. Wenn du keine findest, bist du am Tagesende nur selber schuld und nicht fleißig.
Also dazu muss ich sagen, ich habe es noch nie erlebt, kein einziges Mal in meinen letzten 15 Jahren, seit ich die erste Immobilie gekauft habe, dass irgendwer jemand anderen eine Immobilie wirklich weggeschnappt hat. Böswillig, sage ich jetzt einmal, so dass ich, also auf die Art, dass ich von dir erfahre, hey, die gibt's und dann will ich es kaufen. Das habe ich noch nie erlebt.
Ich habe das schon erlebt.
Ja, ja, okay. Ja. Dann habe ich ja Glück gehabt. Also, zweites Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist, durch Netzwerk kommst du einfach ins Tun. Ja? Wenn du auf Stammtische gehst, wenn du zu Events gehst, du wirst natürlich extrem inspiriert. Das haut die Motivation extrem nach vorne und du kommst auch meistens einfacher ins Tun. Du findest Gleichgesinnte. Ja? Gerade wenn man sich noch ein bisschen unsicher ist, gerade am Anfang, du findest leichter jemanden, dem es genauso geht. Ja? Geteiltes Leid ist halbes Leid. In dem Sinne, du traust dich zu zweit eher drüber. Ja? Wir haben uns, glaube ich, gemeinsam über unser erstes Zinshaus drüber getraut, wenn man das so sagen kann, in Deutschland.
Stimmt, ja. Wir zwei haben den Schritt in den wilden Osten,
genau, mit unserer
ehemalige DDR gewagt.
Und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich dir ein großes Dankeschön aussprechen, Paul, dass du den Immobilienstammtisch ins Leben gerufen hast, aus deinem eigenen Tun heraus. Also ich glaube, du bist wahrscheinlich der am meisten Investoren in Wien und Österreich zusammengebracht hat, vor allem von denen, die wirklich beginnen wollen, die was tun wollen. Ja. Also ich glaube, da bist du ein wirklicher Vorreiter vom Netzwerkcharakter her. Und auch ich persönlich habe dir viel zu verdanken, weil, muss einmal gesagt werden.
Ich glaube, da stehen wir uns um nichts nach. Ich glaube, wir befruchten uns gegenseitig.
Wir befruchten uns schon gegenseitig, aber ich möchte das einmal öffentlich aussprechen.
Im business-technischen Sinn.
Halte ich dir das Rückgrat? Sagen, ohne dir wird es den, oder ohne uns, ohne dich hätte ich dich nicht kennengelernt, ohne einen Stammtisch und ohne uns wird es den IEC nicht geben.
Bestimmt,
Und ohne dich wäre ich aber auch nicht in Deutschland investiert.
Absolut. Ja. Nein, also ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. da danke ich dir auch. Also danke für die schönen Worte und ich danke auch dir, weil wir uns auch gegenseitig immer wieder pushen und motivieren. Mhm. Und das ist auch, weißt du, auch, da gehört auch, ich sage immer, aus Reibung entsteht Energie.
Ja.
Ja? Wenn alles so leiwand wäre, dann würde es jeder machen. Wenn alles definitiv so einfach wäre, dann wäre jeder Immobilienmillionär. Ich glaube, was wichtig ist Durchhaltevermögen, Ausdauer, Fleiß und Disziplin. Das sind so banale Worte, die man oft in den Raum wirft, aber das sind Tugenden, an die sich die wenigsten halten. Mhm. Das sind die allerwenigsten. Und wir haben auch unseren Spaß und wir haben eine riesige Gaudi, aber im Hintergrund, das sehen vielleicht wenige, da arbeiten wir sehr, sehr hart. Mhm. Weil Immobilien sind alles andere als passives Einkommen. Und mir war immer wichtig, ich wollte nie so marktschreierisch rausgehen mit passives Einkommen, finanzielle Freiheit, das ist überhaupt das inflationärste Wort.
Ja, das ist ja auch ein Blödsinn. Ja? Ich meine, ja, du kannst finanzielle Freiheit schon erlangen, aber ich sage immer sehr gerne dazu, Immobilien sind in meinem Kopf zumindest ein Marathon und kein Sprint.
Ja? Jetzt kommt die Sonne bei diesen erhellenden Worten. Ja, jetzt
haust mir gleich die Augen ein oder Sonnenbrille.
Na und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, die Leute zu sensibilisieren, ihre Investments als nachhaltige Investments auch zu betrachten, auf die Risiken hinzuweisen und nicht nur dieses Hurra und kaufen und morgen bist du reich. Leider Gottes, und das merkt man immer wieder, man sieht es ja ganz klar bei diesen Kryptozyklen. Wenn der Bitcoin unten ist, kauft keiner, ist das alles Scam und tot. Wenn das Zeugs raufgeht, stehen die Leute Schlange. Weil die Leute einfach die Abkürzung wollen. Die wollen schnell reich werden. Mhm. Und dieses schnell reich werden, das haben die wenigsten geschafft. Und die es geschafft haben, haben Glück, die schnell reich geworden sind, haben Glück gehabt. Aber viele davon
oder
sind schnell auch wieder ins...
haben es auf eine unehrliche Weise bewirtschaftet.
Ja. Aber die stehen dann im Strohfeuer. Also sukzessiver Vermögensaufbau. Und ich kann nur jeden raten und ich motiviere auch vor allem die Frauen. Überlegt einmal, Altersarmut, Pensionsknappheit, auch die Inflation. Ich meine, wir sind da in Dubai gibt es keine Inflation. Da gibt es keine Inflation. Ich war letzte Woche noch, habe ich meine Cola Light Dose 0,33 im Billa gekauft, oder ist wurscht, im Spar, 1,19 Euro. Hier kostet sie 2,5 Dirham. Das sind 75 Cent. Mhm. Und alle sagen, Dubai ist so teuer. Stimmt nicht. Das stimmt.
Du kannst in Dubai auch furchtbar günstig wohnen und furchtbar günstig essen.
Ja.
Also natürlich das, was natürlich man auf Social Media wieder sieht, ja, Palme da, Palme dort. Du hast vorher erzählt, 2.500 Euro fürs Hotelzimmer pro Tag bei einem Bekannten. Klar kann man so auch leben, aber man muss es nicht. Und man kann hier auch sehr, sehr gut für kleines Geld leben. Ja.
Genau. Und ich glaube auch eine wichtige Message ist, die wirklich Geld haben, vor allem auch die Immobilien, Millionäre, das sind die fahren in seltensten Fällen mit irgendwelchen bunten Lamborghinis und so weiter herum, sondern die investieren ihr Eigenkapital weiter in Immobilien oder diversifizieren in andere Assetklassen.
Das ist, also wir kennen beide Leute, die teilweise hunderte Einheiten haben, wo du im besten, also wo du einfach nie glauben würdest, dass der so viele Immobilien hat oder die.
Ja. Ich habe gerade überlegt, wie viel wir gemeinsam haben. 13, fast 20, oder?
Ja.
In Deutschland und Österreich haben wir fast 20 gemeinsam. Hm. Es müssen mehr werden, Tom.
Es müssen wieder mehr werden, ja.
Nein, aber ich glaube, was wichtig ist auch an dieser Stelle, wäre dieses Einheiten-Bashing. Einheiten sind komplett irrelevant. Ja. Komplett. Also jeder, der das hört, vergesst euch zu messen mit Einheiten. Weil ich kenne Leute in Deutschland, ich habe zum Beispiel ca. 65 Einheiten im Bestand. Mhm. Ich kenne Leute, die haben 200 Einheiten, aber deren Einheiten sind weniger wert als meine Einheiten. Mhm. Ja. Und das nächste wichtige Punkt, da kommen wir wieder zum Loan-to-Value. Wie viel von diesen Einheiten gehören mir oder bin ich nur Verwalter von der Bank und renne herum? Mhm. Und meine Message ist ganz klar, Qualität vor Quantität.
Mhm.
Also ich sage, Qualität, Wertsteigerung und Vermögensaufbau schlägt kurzfristigen, nicht nachhaltigen Cashflow.
Mhm.
Weil die Leute reden immer nur von Rendite und Cashflow. Ja? Es gibt auch eine Rendite über Wertsteigerung, über Tilgung. Und vor allem, niemanden höre ich reden über eine nachhaltige Rendite. Ich höre die Leute immer nur über Soll- oder Ist-Rendite sprechen, unabhängig von der Brutto- und Netto-Rendite. Aber was ist mit der nachhaltigen Rendite? Ja, vor allem, wenn ich in irgendwelchen von Abwanderung bedrohten Gebieten investiere, habe ich dort in 10 Jahren noch eine Rendite? Mhm. Ich sage, schwierig. Ja? Weil Rendite ist am Tagesende eine Risikokennzahl. Und jetzt kommt die letzte Überleitung zum Airbnb. Die Leute glauben, ja, ich habe hohe Renditen und Umsätze ohne Ende. Umsatz ist nicht Gewinn. Also ich habe letztens auch
schon
wieder
bei Airbnb, ja.
Letztens auch wieder bei einem Coaching jemanden erklären müssen, der hat mir seiner gesagt, ja, er verdient so viel Geld mit Airbnb. Dann haben wir mal seine Rechnung angeschaut, am Tagesende bleibt ihm nichts übrig. Ja? Und bei Airbnb kann man hohe Renditen erzielen, aber während Corona war seine Rendite negativ. Ne? Mhm. Das heißt, Rendite ist eine Risikokennzahl und das muss sich jeder bewusst machen, der langfristig investiert. Natürlich, wenn ich sage, ich will schnell wachsen, da muss ich hohes Risiko gehen, muss hoch leveragen, da muss ich Cashflow-Cowboy werden. Ja?
Ja.
Muss ich in die weiteste Prärie reiten, um Cashflows zu generieren. Oder bin ich Vermögensritter, stehe fest in der Rüstung und also, baue langfristig und nachhaltig mein Vermögen
auf. Ich pflichte da total zu mit Vermögensaufbau vor Rendite. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, mitunter aufs Lebensalter, in welchem Zyklus befinde ich mich, entweder in meiner Anlagestrategie oder eben bin ich 20, bin ich 40 oder bin ich vielleicht 60. Da muss ich sicher ganz anders in Immobilien investieren. Und ich selbst habe, du weißt das eh, ich habe selbst Erfahrungen mit Arsch-Immobilien, ja, mit Pampa-Immobilien. Ich habe es teilweise auch nicht glauben wollen, dass das keine gute Idee ist. Und ja, es ist, also wie du sagst, man kann in jeder Marktlage und man kann auch in jeder geografischen Lage Geschäfte machen, gute Geschäfte machen, wenn man sich dort auskennt.
Genau, das ist ein
Punkt. Man muss dort Expertise haben oder man muss mit den Leuten reden, die sie im Detail dort haben. Ich muss mich wirklich intensivst mit dem Markt beschäftigen. Also das geht schon, aber
das ist 100% richtig, also.
Blind kaufen, weil die Rendite am Papier gut aussieht, ist einfach ein Schwachsinn. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich habe persönlich 2 Pampa-Investments, 1 davon, da habe ich mich damals im Detail damit beschäftigt und das ist gut, das ist nach wie vor gut. Und 1 davon, mit dem kämpfe ich seit 2 Jahren, das ist eine Katastrophe und ich will es nicht mehr loswerden. So ehrlich muss man sein.
Also was du richtig sagst, ich kann selbstverständlich, das darf man nie falsch verstehen, in jedem Markt und in jeder Marktlage hervorragend investieren. Ich brauche das Know-how, ich muss mich auskennen, ich brauche ein Netzwerk dort und so weiter. Mhm. Und das hat auch sehr viel mit Distanz zu tun. Ja? Die Leute sagen immer, da gibt es auch Bücher über Long-Distance-Investing und das wird alles immer so romantisch dargestellt. Am Tagesende ein Stehsatz, Distance kills, das ist so. Allein wir werden ja auch in Erfurt, sagt man ja so schön, jeder Handwerker fährt G-Klasse. Ja, wir werden dort über den Tisch gezogen, das muss man fairerweise sagen. Dort, wo man nicht direkt zugreifen kann, da muss man halt sagen, ja, ich akzeptiere die Preise, nur damit er überhaupt kommt und uns bedient.
Ja.
Und das killt die Rendite. Mhm. Ja? Und es sind auch so Faktoren in diesen ganzen Kalkulationstools. Immocation, wir haben ein super Kalkulationstool gebaut und auch für den österreichischen Markt adaptiert. Aber in diesen Tools fehlt ein wesentlicher Faktor, nämlich die eigene Zeit, mein Unternehmerlohn. Ja, und auch, was die Mieterwechsel, das wird auch sehr, sehr oft unterschätzt, was ein einfacher Mieterwechsel, vor allem aus der Entfernung heraus, wo ich irgendwelche Intermediäre beauftragen muss, was das alles kostet. Ne? Mhm. Und je kleiner die Wohnung, desto häufiger der Wechsel.
Mhm.
Ja, und das sind alles Kosten, die meisten rechnen sich am Tagesende schön.
Ja, ja klar, Excel-Kaiser gibt es viele. Ja.
Ja, auf alle Fälle.
Paul, vielen Dank für diese Einblicke und für diese Diskussionsthemen. Wie immer furchtbar spannend, muss ich wirklich sagen. Vielleicht gegen Ende hin noch ein bisschen der berühmt-berüchtigte zödische Blick in die Glaskugel.
Ah, ja.
zwei Fragen dazu. Erstens, wir haben eingangs gesprochen, fix and flip, wisch and weg. Mhm. Denkst du, dass der Immobilienhandel wieder zurückkehrt? Wenn ja, wann und in welchem Ausmaß? Mhm. Zweite Frage, dein Immobilienausblick allgemein.
Mhm. Erste Frage selbstverständlich. Alles kommt wieder so wie die Buffalo und die Glockenhosen von damals. Spaß beiseite. Nein, auf alle Fälle. Das ist halt alles konjunkturabhängig. Wenn die Zinsen zurückgehen, fängt das Ganze wieder an. Und ich bin überzeugt davon, alle Experten, es gibt ja einen schönen Spruch, was ist ein Experte? Ein Experte kennt das Kamasutra auswendig, aber keine einzige Frau. Ja? Und in der Vergangenheit, mir haben die sogenannten Experten immer gesagt, ja, die Zinsen können nicht weiterfallen, dann sind sie weitergefallen. Die Zinsen können nicht negativ werden, das ist unmöglich. Sind sie negativ geworden? Ich habe Verwahrent, du ja auch, ja, deinen Verwahrentgeld bezahlt. Dann habe ich gesagt, die Zinsen können nie wieder steigen, weil dann bricht der Euro auseinander in der Mitte und was auch immer. Und die Italiener verschlucken ihre Spaghettis. Was passiert, ist so schnell gestiegen wie noch nie zuvor. Jetzt haben wir gerade eine Seitwärtsbewegung. Jetzt gibt es erste Tendenzen, Prognosen, dass im zweiten Halbjahr die ersten Zinssenkungen kommen. Mhm. Ich sage, dass die höher ausfallen werden, als viele vermuten. Mhm. Ich glaube, dass es braucht nur ein externes Ereignis. Irgendwas muss fallen, irgendwas muss zusammenbrechen. Und dann geht es ganz, ganz rasch, wie in der Vergangenheit. Man kann es schön an den Charts auch beobachten. Immer wenn es schnell raufgegangen ist, ist es schnell wieder runtergegangen. Dotcom-Blase Anfang der 2000er. 2008 Immobilien, Krise in den USA. Corona, da ist bei uns nicht raufgegangen, aber in den USA, das vergessen viele unter Trump, ist es ziemlich stark raufgegangen und dann ist Corona gekommen. Mhm. Und schwupp wieder runter. Also ich glaube auch hier, dass es schneller wieder runtergeht und dann wird auch der Immobilienhandel wieder funktionieren. Mhm. Aber eins muss man da auch, Immobilienhandel funktioniert auch wirklich nur, wenn man sich gut auskennt. Mhm. Deswegen kann ich auch nur jeden raten, bildet euch in diese Richtung auch weiter und kennt auch die Gefahren mit Haftung, Gewährleistung und so weiter und rechnet euren eigenen Unternehmerlohn mit rein. Ja. Was war die zweite Frage?
Zweite Frage war neben dem Immobilienhandel, Immobilien allgemein, dein Ausblick.
Allgemein.
Ja, also wie werden sich die, sagen wir mal, die Preise entwickeln? Zinsen hast du das eh schon gesagt.
Ja, na schwierig. Also was man schon ein bisschen, ich bin davon überzeugt, dass es schneller, weil viele sagen ja higher for longer. Ja? Das ist ja so ein bisschen der Thema also, dass momentan.
Die Zinsen, ne? Länger die Zinsen, hochbleiben.
Genau, die Zinsen. Mhm. Ich sage, dass es schneller runtergeht, als viele vermuten. Was aber sein kann, ich hoffe es nicht natürlich, aber wenn man in die 80er Jahre sich das Spiel anschaut, mit dem Ölpreisschock, ja, das ist ein bisschen ein ähnliches Szenario. Mhm. Da hatten wir drei Inflationswellen. Das heißt, dieser Rebound-Effekt, weil momentan setzt gerade vor allem bei uns sehr, sehr stark, befeuert durch die Streiks auch diese Lohnpreisspirale ein. Ja. Mhm. Ich glaube, die Gehälter sind in den letzten beiden Jahren um nahezu in jeder Branche um 15% angehoben worden. Ja.
Ja,
das trifft also natürlich, das kannst ja du ein Lied davon singen.
Ja, klar,
singen. Ja, wie sollen das die Produkte, die Zinsen, die Unternehmer müssen ihre Maschinen, ihre Produkte vorfinanzieren. Das ist, man hat sich verfünffacht. Dann die Löhne 15-20% teurer. Na, wie sollen denn die Produkte günstiger werden? Günstiger wird es eh nicht mehr, ne? Mhm. Das ist ja klar. Jetzt feiern alle, nur mehr 4% Inflation. Ja, auf dem Vorjahreswert. Ja. Davor ist aber um 10% gestiegen. Also, ja. Da sieht man ja auch, wie wenig sich die Leute mit Geld beschäftigen und sich auskennen.
Die Frage ist ja auch, Inflation kann ja sehr leicht auch, ich sage jetzt mal, in der Öffentlichkeit unter Anführungszeichen gefaked werden, anders dargestellt werden. Es ist auch eine Frage, welche Inflation, das ist der VPI, die Kerninflation etc. Ja,
das ist ja alles beschönigt und dann genauso wie die Rezession. Uns ein paar Stellschrauben drehen, plötzlich haben wir keine Rezession mehr. Mhm. Also dieser Rebound-Effekt, das ist schon ein mögliches Szenario, dass die Inflation wieder massiv anspringt. Ich sage es ganz offen und ehrlich und ich traue mich, dass es einer der wenigen sagen, November 2024 wird entscheidend sein für
den Wahlen in Amerika.
Die Wahlen in Amerika, mhm. für die westliche Welt vor allem. Mhm. Und da gebe ich jetzt keinen Kommentar dazu ab. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Mhm. Ja. Und der Safe Harbor da ist Dubai im Falle des.
Wie uns zumindest jeder erzählt hat.
Zumindest sagen das alle, ja.
Ja. Paul, vielen lieben Dank fürs Kommen in meinen neuen Podcast.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Und jetzt gehen wir was frühstücken.
Jetzt gehen wir was frühstücken zum Abschluss. Also wirklich, hört euch diese Dinge an, denkt da, beschäftigt euch vor allem mit dem Thema Geld, mit der Immobilie als Altersvorsorge und geht's auf Stammtische Netzwerken. Das ist einmal der erste wichtige Schritt. Mhm. Und alles andere ist dann sowieso, ergibt sich von selber, Step by Step, wenn ihr das Thema geil findet, ergibt sich alles Weitere von selbst.
Definitiv. Danke, Tom. Vielen Dank, Paul.
Jetzt gehen wir uns einschmieren.
Bis bald, Leute.
Servus.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann melde dich jetzt auch zum kostenfreien Immomentor Newsletter auf www.derimmomentor.com an und klicke auf den Follow-Button in deiner Podcast-App oder auf YouTube. Ich freue mich, dich schon bald bei einer weiteren spannenden Folge von der Immomentor Podcast begrüßen zu dürfen. Dein Immomentor Tom Urbanek.